ein anderer Helfer. Wir kommen von Pfingsten her, haben miteinander Pfingsten gefeiert. So ein Fest, von dem bei einer Umfrage allerlei dann gesagt wird. Eine Umfrage hat ergeben, dass, ich glaube, nur noch 5% ungefähr wissen, was Pfingsten ist. Und die Umfragen, die variieren ja, je nachdem, was gefragt wird. Ich glaube, jemand hat gesagt, Jesus ist an Pfingsten Vater geworden. Das war so eine von den Highlights, was an Pfingsten geschehen ist. Wir denken ja manchmal, wenn wir zur Zeit Jesu gelebt hätten und mit ihm gelebt hätten, dann wäre alles viel einfacher gewesen. Ich stelle mir das manchmal so vor, ich wäre mit Jesus unterwegs gewesen, von Stockach auf die Lindenwiese gelaufen, er hätte mir Dinge erklärt, hätte mit mir geredet, hätte Kranke unterwegs geheilt. Und dann denke ich manchmal, dann wäre Glaube viel einfacher gewesen. Es wäre kein Problem gewesen, dann zu glauben. Aber ich glaube, dass das ein Irrglaube ist, wenn wir denken, wenn wir mit Jesus gelebt hätten, wäre alles viel einfacher gewesen. Ein Blick in die Evangelien zeigt nämlich, dass das überhaupt nicht so war, dass die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, mit ihm unterwegs waren, die haben das kaum so gesehen. Engste Freunde haben ihn verraten, haben ihn verlassen, haben an ihm verzweifelt, sind an ihm fast irre geworden. Die wenigsten Menschen haben ihn eigentlich verstanden, was er will. Er konnte die Menschen in den Bann ziehen, begeistern. Sie hingen an seinen Lippen, sie waren gefesselt und gleichzeitig wieder verwirrt. Da haben sie gedacht, jetzt kommt was, der große Aufstand, und dann redet er vom Tod und von der Grablegung und dass er aufstehen wird. Und das war sehr verwirrend für die Menschen. Also der Gedanke, wenn wir zur Zeit Jesu, mit Jesu gelebt hätten, hätten wir alles besser verstanden. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das Zweite ist, dass Jesus seinen Nachfolgern damals schon verheißen hat. Und das ist auch so eine irreführende Aussage. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich werde bei euch sein, alle Zeitalter hindurch. Heute, das sagte er damals, bis ans Ende aller Zeitalter. Ich weiß nicht, was die sich da vorgestellt haben, dass Jesus alle Zeitalter hindurch bei ihnen sein wird. So endet das Matthäusevangelium. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Äonen. Johannes 14 und 15, darum geht es heute. Dort erklärt Jesus noch einiges über den Heiligen Geist und wiederum auch, dass er bei ihnen sein wird. In der Zeit nach seinem Leben, nach seinem Sterben, nach seiner Auferstehung wird er bei uns sein. Und ich glaube, Jesus hat recht, wenn er sagt, es wird für diejenigen, die nach meiner Auferstehung mit mir leben, für die wird es einfacher sein, als für diejenigen, die mit mir gelebt haben. Also für diejenigen, die nach der Zeit seiner Auferstehung mit ihnen leben, für die wird es einfacher sein. Leute, so sagt er, würden Dinge tun können, die sie nicht tun konnten, während er körperlich anwesend war. Es wird mehr geschehen. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, dass wir mehr tun können als seine Jünger zur Zeit, als sie mit ihm unterwegs waren. Dass es einfacher sein wird, mit ihm zu leben, als zur Zeit, als er gelebt hat. So sagt es Jesus. Und die Frage ist natürlich, wie ist er denn heute anwesend? Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeitalter. Ja, wie ist er denn anwesend? Und wir sind bei Pfingsten. Die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Ich lese einen sehr komplexen Text mit euch und werde ein paar Dinge rausziehen und auslegen. Jesus sagt, Amen, ich versichere euch. Das ist so was ganz Wichtiges. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Hier ist die Begründung. Ich gehe und weil ich gehe, könnt ihr größere Taten vollbringen. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Wenn man das so liest, so einfach auf sich wirken lässt, habe ich den Eindruck, dreht es einem den Helm. Es ist verrückt, was Jesus da sagt. Und dass seine Jünger gesagt haben, hallo, was will der eigentlich, um was geht es eigentlich? Das checkt ja kein Mensch. Das kann ich verstehen, denn ich check's auch selber nur ansatzweise, was Jesus hier von sich gibt. Das Schlüsselwort ist hier der Geist, seinen Atem, sein inneres Leben hat er uns verheißen. Und die Worte kommen ja immer wieder vor, dass er in uns sein wird. In uns sein wird. Die Welt kann den Geist nicht bekommen, aber wir können ihn bekommen. Die Welt kann ihn nicht erkennen und so weiter. Er sagt ja an einer Stelle, dass er in mir lebt, der Vater in ihm und er in uns. Er lebt in mir. Es ist ein großer Unterschied, ob wir an Jesus glauben, daran glauben, dass Jesus gelebt hat, dass er der Sohn Gottes war, dass er gekreuzigt wurde, begraben wurde und auferstanden ist. Das ist eine Seite des Glaubens, aber da gibt es eine völlig andere Seite. Und ich glaube, die ist uns sehr fremd. Nämlich die Seite, dass Jesus durch seinen Geist in uns lebt, in mir lebt. Jesus lebt in mir durch seinen Geist. Das finden wir in den Versen 16 und 17. Den Geist der Wahrheit, der in uns lebt, in mir lebt. Ich weiß nicht, ob wir die verwandelnde Kraft des Geistes, ob wir die kennen. Oder wir sagen, ich glaube an Jesus oder ich glaube den Jesus, der in mir lebt, durch seinen Geist, der mich verwandelt, der mich neu macht, der mich befähigt. Und davon spricht Jesus hier. Und er verwendet hier ein ganz besonderes Wort und er spricht hier von einem anderen Helfer. Ein anderer Helfer gibt er uns. Er bezeichnet hier den Geist als einen anderen Helfer. Und das Wort ein anderer Helfer ist ein sehr gehaltvolles Wort, denn es hat unterschiedliche Ausprägungen. Das Erste, was dieses andere, der andere Helfer, das Erste ist, das Wort, das man auch übersetzen könnte mit Tröster. Ich werde euch den Tröster senden, übersetzen manche. Trost ist ja etwas sehr Seltsames und sehr Wunderbares. Also ich finde Trost etwas wirklich Gewaltiges, sehr Sonderbares. Wenn jemand in einer großen Not ist, verzweifelt ist, vielleicht einen lieben Menschen verloren hat und er wird getröstet, da geschieht ja in ihm eine Stärkung, eine Erneuerung, etwas Kraftvolles, das man so gar nicht beschreiben kann. Und oft geschieht das einfach durch Umarmungen. In den schwierigsten Phasen meines Lebens waren Umarmungen ab und zu etwas unheimlich Tröstendes. Man musste kein Wort sagen, als unsere Tochter gestorben war und ich einfach in den Arm genommen wurde. Das hat mich unwahrscheinlich berührt, getröstet und gestärkt. Das Problem war deshalb nicht weg. Es ist nicht weg und sie ist wieder da. Aber man fühlt sich gestärkt, berührt, ermutigt. Man hat wie neue Kraft empfangen. Und wenn hier vom Tröster die Rede ist, dann ist das der Heilige Geist, der uns in Notsituationen, wenn es drunter und drüber geht, auf geheimnisvolle Art und Weise eine innere neue Kraft gibt. Das heißt, die Tragödie, die war, die uns ins Chaos gestürzt hat, die ist deshalb nicht weg. Aber wir haben eine innere, neue Kraft bekommen. Und wer es erlebt hat, von Gott getröstet zu werden, der hat eine ganz enorme Kraft erlebt. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wer tröstet dort, steht nicht dabei. Und wenn es nicht dabei steht, dann tröstet sowohl Gott als auch Menschen. Und Gott durch Menschen und Gott direkt durch seinen Heiligen Geist. Wie er tröstet, ist vielschichtig. Aber da geschieht etwas enorm Kraftvolles. Wenn wir heute davon reden, dass der Heilige Geist kraftvoll in und unter uns wirken will, ist es wichtig, dass wir einigermaßen verstehen, um was es geht, wenn der Heilige Geist kraftvoll wirkt. Das heißt hier ganz konkret, und so verrückt das klingt, es muss erst eine Leiderfahrung vorausgehen, um Trost zu empfangen. Es muss ja niemand getröstet werden, der keine Leiderfahrung gemacht hat. Den kann man ja gar nicht trösten. Den Trost und die Kraft und die Stärkung wollen wir, aber die Leiderfahrung zuvor nicht. Und wir sind jetzt ganz schnell beim Christentum im Westen. Christentum im Westen macht wenig Leiderfahrung. Und ich frage mich, ist nur eine Frage, wirklich, nicht eine Feststellung, eine Frage. Wenig Leiderfahrungen, wenig Trost, wenig kräftiger Heiliger Geist. Gehört das zusammen? Der große und größte Trost wartet am Ende auf uns. Offenbarung 21, das zweitletzte Kapitel in der Bibel. Dort heißt es, es kommt eine Zeit, da wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei. Ist alles vorbei, all die Not. Und dann wird Gott trösten, abwischen all die Tränen, die geweint worden sind. Und das ist der vollendete Trost. Und das muss eine innere Stärkung und Erneuerung sein, dass wir nur noch staunen können. Es geht also beim Tröster, beim anderen Helfer, um eine Art von zusätzlicher Stärke, um besonderen Nöten zu begegnen. Das ist nicht das Sahnehäubchen auf der Zwetschgentorte. So, mir geht's gut und jetzt noch ein bisschen Power vom Heiligen Geist und dann geht's mir noch besser. So, zuerst bete ich um einen Opel. Und dann bete ich um ein BMW und dann um ein Audi und dann um ein Mercedes und dann um ein Porsche und am Ende um den Ferrari. Das ist der Weg des Erfolgs mit dem Heiligen Geist. Da muss man zuerst mal 30 Jahre Opel gefahren sein und leiden. Leiden, leiden. Und dann kommt der Trost. Und hier kann man nicht abkürzen. Der Tröster gibt uns Kraft in besonderen Notsituationen, um besonderen Nöten zu bekennen. Und das hat ganz viel damit zu tun, was wir vom Herrn Fuhrmann gehört haben. Es hat viel damit zu tun, dass wir Christus bekennen. Den ersten Christen ist Not entstanden, wenn sie Christus bekannt haben. Das hat ihnen oft das Leben gekostet. Sie sind beschimpft worden, eingesperrt worden. Und dort haben sie besondere Kraft empfangen. Der Herr Fuhrmann hat nichts davon erzählt. Wahrscheinlich wird es schon so sein, dass man da und dort auch blöd angemacht wird, schätze ich, er nickt. Das wird sein. Und dann, genau dann, kommt der Tröster, der Heilige Geist, und gibt einem Kraft. Das zweite Wort, das wir für anderen Helfer verwenden können, wie es auch manchmal übersetzt wird, ist Anwalt. Die Aufgabe eines Anwalts im Gericht ist ja, dass er jemand verteidigt, für jemand spricht. Ich bin angeklagt und wenn ich so nicht den Checker habe und nicht so richtig weiß, wie es in der deutschen Rechtsordnung aussieht, habe ich einen Anwalt und der spricht für mich und der vertritt mich, denn der hat den Checker. Das ist das zweite Wort, Anwalt, Tröster und Anwalt, Anwalt im Gericht. Und Jesus geht eben konkret davon aus, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in Schwierigkeiten geraten, nämlich so wie er in Schwierigkeiten geraten ist. Sie sind nicht auf Seiten der Mächtigen und derjenigen, die das Sagen haben, sondern sie sind meistens auf Seiten der Unterprivilegierten. Und die Mächtigen bekommen Angst vor der großen Bewegung der Christen. In Indien geschieht das im Moment sehr aktuell so. Denn die wissen genau, wenn die Christen überhand nehmen, wird das Kastensystem zusammenbrechen. Und dann sind die Reichen und Mächtigen nicht mehr die Reichen und Mächtigen, denn alle sind vor Gott gleich. Und deshalb werden unter anderem Christen dort so vehement verfolgt. Und dann brauchen sie einen Anwalt, der für sie spricht. Genau in diesen Situationen werden sie bei Anklagen wissen, was sie sagen sollen. Das sagt Jesus an anderer Stelle. Wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr sagen sollt. Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Parakletos, der Anwalt. Der Anwalt wird durch euch sprechen, denn er wohnt in euch. Und in solchen Situationen, sagt Jesus, werdet ihr den Heiligen Geist ganz wuchtig und ganz gewaltig erleben. Und das zweite Bild auch für den Anwalt ist, der Himmel ist ein Gerichtssaal und der Geist legt bei Gott Fürsprache bei uns ein. Und da sagt Paulus, wie und was wir beten sollen, wissen wir nicht, aber der Anwalt, der Parakletos, der vertritt uns im Gebet mit Seufzen und Stammeln, wird er uns vor Gott vertreten. Manche sagen, das ist das Sprachengebet, dass wir in anderen Sprachen beten, weil unsere eigene Sprache versagt und wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Auf der einen Seite im Staunen über Gott und auf der anderen Seite, wenn wir vor Gericht gezerrt werden. Da wird der Heilige Geist besonders mächtig wirken. Und da hinein hat ihn Jesus verheißen. Wenn wir jetzt weitergehen in diesem Text, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Ein guter Freund von mir, der war einige Jahre in Afrika unterwegs, und er hat gesagt, die Menschen, wenn die in der Anbetung waren, im Gottesdienst, die waren wie in einer anderen Welt. Die haben nicht geschaut, was die Vorderfrau für eine neue Haarfarbe hat und ob der Mann auf der Bühne das Hemd richtig zugeknüpft hat. Das waren nicht die Fragen, sondern die waren einfach vor Gott und die waren offen vor Gott, weil das war ihre einzige Rettung und ihre einzige Chance. Und ihre einzige Chance auf Heilung war, dass Gott sie heilend berührt, denn sie konnten nicht nach Hause zu einem Arzt. Und er hat gesagt, sie haben ihren Dienst getan, sind durch die Reihen gegangen, 1000, 2000 Menschen, ein Lärm, ein Rabatz. Und jemand hat irgendwas gesagt und er hat gesagt, ich habe es nicht verstanden, ich habe ihn einfach berührt und gesagt, Vater, schenk ihm Heilung. Und da sind Wunder passiert, wuchtige Wunder. Aber das hat viel mit dem zu tun, mit dem Bekennen, in wirklicher Not sein und nicht einfach noch eins obendrauf. Tröster Anwalt, Größeres tun. Wenn wir Größeres tun werden, spricht das auch in diese Situationen hinein. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Jesus sagt hier, es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich weggehe, werdet ihr größere Taten vollbringen. Dem müssen wir uns stellen. Eine unbequeme Aussage, eine sperrige Aussage. Aber wir dürfen im Hinterkopf behalten, um was es geht im Kontext. Und dennoch müssen wir uns fragen, ja, was bedeutet das für uns hier heute im reichen Westen? Gilt das nicht? Ich würde sagen, doch, das gilt. Vielleicht anders oder höchstwahrscheinlich anders, als wir denken. Jesus hat den Tod durch den Tod besiegt und die Nacht der Auferstehung besiegt. Deshalb, weil in der unsichtbaren Welt so ein gewaltiger Sieg geschehen ist, deshalb kommen auf uns ungeahnte Möglichkeiten zu, mit denen wir gar nicht rechnen und mit denen zur Zeit Jesu nicht gerechnet werden konnte. Denn Jesus musste zuerst leiden, getötet werden, den Sieg erringen und auferstehen. Und die Werke, die Jesus tat, sind Beweise dafür, dass der Vater in ihm wirkt. Der Vater in ihm wirkt, sagt er immer wieder. Der Vater ist in mir und wirkt in mir. Und nun sagt er, dass seine Jünger sogar noch größere Werke tun werden. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Wunder, größere Wunder. Und Wunder sind Zeichen. Darum lesen wir manchmal in der Bibel von Zeichen und Wunder. Und hier liegt ein Hauptproblem, glaube ich. Für uns geschehen Wunder um der Wunder willen. Der 5-Euro-Whisky aus den USA, ein fruchtbarer Fusel, der wird, wenn man ihn eingießt und trinkt, zu einem wunderbaren Lagavulin. Schottischer Whisky, leicht rauchig, mild im Abgang. Das Wunder ist geschehen. Ein Wunder. Klaus zweifelt noch, ist ein Zweifler. Ich sehe es ihm an. Das probieren wir aus, Klaus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir suchen oft, und das war schon zur Zeit Jesu so, die Wunder um der Wunder willen. Ich will ein Wunder erleben. Bei Jesus waren Wunder Zeichen. Ein Zeichen weist auf etwas Größeres hin. Wenn man die Autobahn A81 oder B31N abfährt, Autobahnabfahrt Stockach-Ost Richtung Stockach, dann kommt vorm Obsthof Härtle ein Zeichen. Und was steht auf dem Zeichen? Eirach, genau, Eirach. Aber das Zeichen ist nicht Eirach, denn Eirach ist viel größer. Viel, viel größer. Nicht zu vergleichen mit dem Zeichen. Und ein Wunder ist ein Zeichen, das auf etwas Größeres hinweist. Wenn Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist das ein Zeichen, das auf die Fülle hinweist, die mal sein wird, wenn er sein Werk vollendet. Wenn er Lazarus von den Toten auferweckt, ist das ein Zeichen. Und das Zeichen sagt, es kommt eine Zeit, da wird es keine Toten mehr geben. Und ich beweise euch das jetzt zeichenhaft. Es ist wichtig, wenn wir von dem reden, von größeren Taten, dass sie Zeichen sind, die auf etwas hinweisen und dass wir sie nicht wollen um des Wunderwillens. Johannes 6 sagt er, ihr habt mich immer noch nicht verstanden. Ihr sucht mich wegen der Wunder. Ob die Zeichen weisen auf etwas Größeres hin. Und wenn wir das nicht im Blick haben, dass die Zeichen auf Jesus hinweisen, der das Zeichen tut, und auf die neue Welt Gottes, das ist die Hauptrichtung, sondern wir suchen nur das Wunder um des Wunderwillens, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Wunder sehen.
Amen.
Amen dazu. Was immer ihr in meinem Namen bittet, sagt Jesus, in meinem Namen unter Berufung auf mich werde ich euch geben. Nochmal so eine wuchtige Aussage. Ist eine wichtige Formulierung, bedeutet aber nicht, dass ich meine egoistischen, kleinkarierten Wünsche äußere und dann an den Wunsch noch hinfüge, im Namen Jesu Amen. Machen wir da und denken, Zauberformel. Richtig gesagt, und Gott sagt im Himmel, richtig gesagt, Doro, im Namen Jesu, Amen, jetzt bekommst du es. Ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht gemeint ist. Im Namen Jesu meint generell in seinem Sinn, in seinem Charakter, in seiner Vision, in seiner Hoffnung, in dem, was er getan hat. Das ist nicht eine Zauberformel. Und eins will Jesus, und da bin ich ganz beim Herrn Fuhrmann, dass Menschen die Bibel lesen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir beten, Vater, schenk, dass die Bibeln, die Gideons austeilen, dass sie von so möglichst vielen Menschen wie möglich gelesen werden, dann wird er das tun. Denn das ist in seinem Sinne. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir dafür beten, dass im Entdeckerkurs Menschen zum Glauben kommen, wird er diese Bitte erfüllen. Denn das ist in seinem Sinne. Davon bin ich überzeugt, dass Menschen ihn erkennen. Und da gibt es viele Dinge, die sind in seinem Sinne und viele Dinge, da weiß man nicht so genau, kann man drum beten, aber die Dinge, die in seinem Sinne sind, da sollten wir eindeutig, kraftvoll und klar und mutig beten. Und nicht sagen, Herr, wenn es denn möglich ist, dann sorg dafür, dass nicht alle Bibeln im Papierkorb landen. Vielleicht könnte es sein, dass irgendeiner, auch wenn es ein Frommer ist, sie liest. Sondern dann betet, Herr, öffne die Herzen derer, die dich noch nicht kennen. Und öffne das innere Auge, dass sie verstehen, was sie lesen. 10 Stück mindestens an dieser Schule. Tu das, Herr, tu das. Du hast es zugesagt, tu es. Darüber freut sich Jesus, davon bin ich überzeugt. Die Grundvoraussetzung, dass wir in seinem Namen, in seinem Sinn, in seinem Charakter, in seinem Wesen beten, ist natürlich, dass wir ihn kennen. Sonst können wir nicht in seinem Sinn beten. Und Jesus kennen, lernen, und jetzt schließt sich der Kreis, geschieht durch Bibellesen. Und ich wiederhole Bonhoeffer immer wieder, wenn er sagt, von Jesus wissen wir nichts, außer dem, was er uns in seinem Wort sagt. Wir wissen nichts von Jesus, außer dem, was wir in seinem Wort lesen. Das sind seine Worte und das sind wuchtige und mächtige Worte, denen dürfen wir uns stellen. Und ich bin überzeugt, wir werden Gebetserhörungen erleben, gewaltige Gebetserhörungen. Und alles soll zu seiner Ehre geschehen, alles. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Alles, was wir tun und bitten, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und da müssen wir uns auch fragen, wenn wir etwas bitten und sagen, Herr, schenk es, geschieht das und ist das das Ziel, dass es zur Ehre Gottes geschieht, dass Menschen in die Anbetung Gottes kommen, dass Menschen sagen, wow, dieser Gott ist ein genial guter Gott. Oder hoffen wir, dass sie sagen, der Thomas, der hat das wirklich gut gemacht, du bist wirklich ein feiner Mensch, dürfen sie auch sagen, aber es ist wieder ein Zeichen, es muss weitergehen. Sonst dreht sich alles nur um uns selber. Petrus hat mit seinem Tod den Herrn geehrt. Ich zeige euch ein Bild. Ihr seht hier, Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Petrus hat gesagt, ich bin es nicht wert, wie mein Herr zu sterben. Kreuzigt mich mit dem Kopf nach unten. Wir waren dieser Tage in Kloster St. Johann in Südtirol. Und da ist dieses Bild von Petrus. Petrus, ich habe ihn deshalb gewählt, der den Herrn verraten hat, der Angst hatte und der durch den Heiligen Geist so viel Mut und Kraft bekam, dass er sagen konnte, ich bin es nicht wert, wie mein Herr gekreuzigt zu werden. Und dann haben sie ihn mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und so hat er den Herrn geehrt. Steht nicht in der Bibel, aber die Überlieferungen sagen das. Das sind Wirkweisen des Heiligen Geistes. Ich hoffe, dass uns das inspiriert, hier im Westen. Eine Frau hat mir erzählt, sie war dieser Tage beim Zahnarzt und sie hat eine Zahnreinigung vornehmen lassen. Und die Zahnreinigung vornimmt, die kenne ich, die ist ziemlich robust. Das heißt, die geht zur Sache. Und während sie die Zahnreinigung vornimmt, erzählt sie meiner Bekannten, dass sie so gerne einen Mann hätte, so einen Freund hätte, so alleine ist. Und das ist ja die Chance, man kann reden und reden und der kann ja nichts sagen. Und während die so erzählt, denkt die, an der die Qualen vollzogen werden. Wenn ich mal kurz Luft holen kann, dann werde ich zu sagen, wenn wir fertig sind, dann bete ich noch für sie, dass sie einen Freund bekommen. Und kurze Pause, das Handwerkszeug gereinigt, sagt sie, wenn wir fertig sind, bete ich noch für sie. Okay, und sie sagt, ja, das machen wir. Und das haben sie gemacht. Und das ist Feinde lieben. Wenn man gequält wird. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, segne diese Person, bete für sie. Finde ich krass. Das ist nur ein erster Schritt zur Verherrlichung Gottes, aber es geht in diese Richtung. Und alles und das Kraftvolle vom Heiligen Geist hat damit zu tun, dass wir neu lieben lernen, was hier immer wieder vorkommt, selbstlos lieben lernen und dass wir Zeugen Jesu werden. Genau dort hinein ist die Kraft des Heiligen Geistes in besonderem Maße verheißen als Tröster und als Anwalt. Mich beschäftigt das Thema seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe mich entschieden, ich habe vor ein paar Monaten eine Einladung bekommen. Lieber Thomas, es muss nicht immer Sydney sein und nicht immer Reading. Reading sind und Sydney sind die Pilgerorte der Christen heute. Sydney, Hillsong, Reading, Bethel, da muss man hin. Das sind die Pilgerorte. Und jemand schreibt mir, es muss nicht immer Reading sein oder Bethel, es kann auch Nordindien sein. Nämlich zu den Unberührbaren. Dort wirst du erleben, wie der Heilige Geist besonders wirkt. Dort wirst du erleben, wie in einigen Jahren tausende Gemeinden entstanden sind. Dort wirst du Zeichen und Wunder erleben unter den Ärmsten und unter den Verfolgten. Und nicht das Sahnehäubchen obendrauf, der Ferrari noch, sondern wirklich, dort wirst du was erleben. Und diese Mail hat mich so angesprochen, so erreicht in meinem Herzen, dass ich gesagt habe, okay, mit all diesen Fragestellungen, ich will diese Studienreise machen, dorthin gehen im Oktober und das erleben. Ist nicht mein Wunschtraum, aber mal erleben, wie der Geist wirklich wirkt. Und dann die Überlegungen, was bedeutet das hier für den Westen, für uns? Dass wir es nicht einfach eins zu eins übernehmen oder in unser Wohlfühlchristentum noch ein bisschen Geist hineinpacken. Drei Wege gehen die meisten Menschen. Viele geben auf und sagen, vergiss es, das zählt heute nicht mehr. Andere halten verbohrt daran fest. Die werden fundamentalistisch und engstirnig und würden am liebsten jeden Christen packen und sagen, du musst glauben, wenn du nicht glaubst, dann taugt es nichts. Aber eigentlich ist es ihr Problem. Und dann gibt es solche, und dazu möchte ich gehören und auch hoffe ich unsere Gemeinde, dass wir fragend und suchen, unterwegs bleiben. Und nicht sagen, wir kippen's raus, aber nicht auch engstirnig und kleinkariert und fundamentalistisch werden, sondern sagen, Herr, zeig du uns den Weg, dass wir das erleben, was du uns verheißen hast. Zeig du uns den Weg, zeig uns den Weg und nimm uns den an die Hand. Und wenn es Nordindien sein soll, dann will ich dorthin gehen, um besser zu verstehen, was auch immer kommen mag. Aber ich will es verstehen. Und bewahr mich in der Liebe, dass ich nicht auf andere runterschaue, wenn ich meine, ich hätte was begriffen. Und dann nimm mich mit. Und dann schenk uns das, was du uns verheißen hast. Denn wir brauchen es hier im Westen dringendst, was Gott uns verheißen hat. Die letzten drei Verse sind nicht die letzten drei, wir sind schon ganz beim Schluss. Die letzten drei Verse beschreiben einen wunderbaren Kreis, der sich schließt von Verheißungen, die uns gelten, weil Jesus uns seinen Geist gegeben hat und durch seinen Geist bei uns ist. Wir werden ihn deutlich und klar mit den Augen des Glaubens sehen. Die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich dann sehen durch den Heiligen Geist. Immer wieder kommt das Dualistische. Daniel hat es letzten Sonntag angesprochen. Die Welt erkennt Christus nicht, weil sie den Geist nicht hat. Also das allgemein Gutmenschentum und jeder hat den Heiligen Geist und wir sind alle gleich, dem widerspricht Johannes aufs Schärfste. Daniel hat es letzten Sonntag gesagt. Nur wer sich Jesus zuwendet, empfängt diesen Geist und er wird Christus in seinem Leben mehr und mehr und besser erkennen. Wir werden deutlich und klar mit den Augen des Glaubens sehen. Wir werden mit einem neuen, in einem neuen und seinem neuen Leben leben. Ihr werdet leben, weil ich lebe. Wer den Grabstein unserer Tochter kennt, dort steht drauf, Christus, Jesus lebt, geht auf das zurück, mit ihm auch ich, Michaela Dauwalter. Und da wurde dieser Tröster zum wirklichen Tröster, die Gewissheit, Jesus lebt und mit ihm auch unsere Tochter, die sich bewusst auf den Weg gemacht hat. Es ist ein Trost, ein gewaltiger Trost, der hier drin steckt. Wir werden mit seinem neuen Leben leben und die tiefste theologische Erkenntnis verstehen. Er und der Vater sind ineinander. Die sind ineinander. Und wir in ihnen und sie in uns. Wir sind in ihm, er in uns und die sind ineinander. Das ist eine geheimnisvolle Verbindung. Wir werden die Evangelien neu und tiefer verstehen als Wahrheiten. Nicht nur Wahrheiten über unser Innenleben, über unser Leben, sondern auch Wahrheiten über das Innenleben Gottes. Uns werden die Augen aufgehen und der Geist hilft uns, dass wir Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist besser erkennen, erleben, wahrnehmen und verstehen. Und wenn diese Wahrheiten beginnen, in uns Fuß zu fassen, ich sage es mal so, dann wird sich das Feuer der Liebe in uns ausbreiten und durch uns ausbreiten. Das Feuer der Liebe, das Gott untereinander hat, zum Vater, Sohn und Heiligen Geist und in diese verlorene Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das wird auf uns überschwappen, durch den Geist. Was kann man noch dazu sagen? Staunen, Gott loben über all dem, das Verheißene ins Hier und Jetzt herbeisehnen. Herbeisehen und komm, Vater, mit deinem Geist, der uns Tröster und Anwalt ist, der uns befähigt. Und der uns Größeres sehen lässt, als du, Jesus, zu deinen Lebzeiten auf der Erde getan hast. Und ich ende mit einem Zitat von Paulus. Paulus hat gesagt, und er hat wirklich Großes erlebt, Gewaltiges und Wuchtiges. Und als ich über das nachgedacht habe und gedacht habe, eigentlich habe ich nichts verstanden, nicht viel, ist mir Paulus eingefallen, das hat mich wiederum getröstet. Und Paulus sagt, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Kennen, erleben in mir. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und jetzt kommt's wieder. Ich möchte seine Leiden mit ihm teilen. Ich möchte seine Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Ich möchte die Leiden teilen, um getröstet zu werden von diesem genialen Tröster. Nicht alle Leiden müssen weg, sondern ich möchte teilen mit diesem Christus, der auch gelitten hat. Und dann kommt der Schluss, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte und weshalb, weil ich von Jesus Christus selbst ergriffen bin. Deshalb jage ich diesem nach, nicht weil ich muss, nicht unter Zwang, sondern weil ich ergriffen bin. Und wenn ich solche Verse für mich bewege, das ist mein Privileg als Prediger im Vorfeld, dann irgendwann ergreifen die mich und irgendwann vibriert es in mir. Und das wünsche ich uns, dass wir auch ergriffen werden. Nicht, dass wir es begreifen, aber ergriffen werden. Sagen, komm, Heiliger Geist, und schenk uns deine Fülle. Hier im Westen unter den Christen und hier in unserer Kirche und in meinem kleinen, bescheidenen Leben. Dass ich ein Hinweis werde, mitten im Leid, auf dich als den Tröster aller Tröster und Neumacher. Und schenk mir Befreiung von all den Zwängen, die mich einsperren. So wollen wir uns jetzt auch im Lobpreis öffnen für diesen Geist und weniger darauf achten, was so sonst läuft, sondern unser inneres Auge ausrichten auf Gott und sagen, komm Vater, mit deinem Geist. Amen.